Hi, seid ihr bereit für eine neue Folge Brett Time Stories? Der maßlose Brettspiel-Podcast aus dem Westflügel Remscheids und der Dunkelkammer Bochums. Mit Haider und dem Potti. Zwei Typen, die früher mal cool waren. Viel Vergnügen.
Schönen guten Tag, Leute. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Eine neue Folge BTS. Und heute sind wir mal wieder zu dritt. Bevor wir gleich die Rakete vom Dienst introducen, haltet euch alle die Ohren zu. Es geht wieder los.
All I need is a little time to get behind the sun and cast my weight. All I need is a piece of this mind. I can celebrate.
Kennst du das? Ich kenne das.
Kennt ihr das?
Ich kenne das tatsächlich. Das ist so ein recht smoother Sommersong. Aber ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen von Titel und Gedöns.
Sagt der Potti immer.
Es ist wirklich, oh Alter. Junge, ich bin auch immer so ehrlich, wenn ich sage, ich kenne es nicht.
Ja, es ist von R. Ja, ist das ein DJ-Duo? Ich weiß nicht. All I Need von denen. Ist ein geiler Song gewesen. Wirklich so smooth. Die haben ja so ein bisschen so Sexy Klassiker. Boy haben die auch gemacht. Sexy Boy. Die mag ich. Die haben immer ganz chillige Musik gemacht. Jetzt, wo der Winter, Sommer, Frühling, alles auf einmal im April da ist, kann man sich dann aussuchen, wobei man das Lied dann hören will.
Ich finde das vor allem immer ganz gut. Der April beweist uns immer wieder, dass Klimawandel ja eigentlich nur eine Ente ist wahrscheinlich, ne? Das ist schlecht einfach nur.
Guck mal, die Bauern haben schon 1648, haben die schon gesagt, der April, der macht, was er will.
Obwohl man schon sagen muss, ne? Also ich persönlich glaube ja an den Klimawandel, ne? Und wenn man sich das so anguckt, dass jetzt irgendwie im März, April plötzlich noch Schnee hast. Aber das ist ein anderes Thema. Dirk, magst du dich mal vorstellen hier? Du bist hier das Zentrum der Macht heute.
Mich mal vorstellen, ja, bin Dirk, bin einer der Entwickler von Uprising, hab mir damit einen meiner absoluten Kindheitsträume erfüllt. Mag er total gerne, hatte ich auf Vinyl, wer das noch kennt, das sind so schwarze Scheiben, die sich drehen, und glaube auch an den Klimawandel.
Ich bin für Weltfrieden.
Ja,
die Welt. Ich dachte, da wären wir näher dran. Plötzlich haben wir wieder 100 Milliarden für andere Späße. Lässt sich ganz
okay, ja, machen. Das
da muss man ja sagen, ich weiß nicht, ob ihr das damals mitbekommen habt, mit Schulz in a Box, glaube ich, war das. Es gibt ja in Köln oder so, glaube ich, gibt's, oder Berlin, ich weiß nicht, ob Köln oder Berlin, auf jeden Fall in irgendeiner Metropole, da gibt's so eine Kommune, die nennen sich Fuck for Forest, und die drehen den ganzen Tag Pornos zusammen in so einer Bums-WG, und die Einnahmen spenden die halt, um irgendwo im Regenwald Bäume zu pflanzen oder vielleicht.
Aber doch nicht.
Ohne Scheiß, google es. Fuck for Forest heißen die.
Ich habe heute, passt direkt dazu, ich habe heute ein Paket zur Post gebracht, und jetzt kann man ja mittlerweile wieder ohne Mundschutz überall rumlaufen, und mein Postschaltermann meines Vertrauens, der eigentlich sonst immer so ein bisschen trocken daher schaut, guckt mich so an. Ich weiß nicht, der ist, glaube ich, Türke oder so. Und der guckte mich dann so lächelnd an, ne, und sagt, steht die in der Schnäuzer? Sieht ein bisschen aus wie so ein 80er-Jahre-Pornodarsteller. Und dann haben wir beide da irgendwie eine Minute, haben uns angeguckt und uns einfach nur angelacht, und das war so eine geile Situation, weil man sieht jetzt tatsächlich wieder viel mehr von allen Leuten so vom Gesicht, und man merkt direkt, wenn die Sympathie da ist, dann liegt einem dann auch was Lustiges auf den Lippen. Auf jeden Fall, das ist der Spruch des
du
Tages.
Siehst aber auch leider
Fuck for Forest.
Du siehst aber auch leider die ganzen Hackfressen von den ganzen Vollspasten wieder. Das ist ein anderes Thema. Aber ja, Fuck for Forest. Ich habe jetzt gerade auch erst gedacht, der Daniel sagt, das passt gerade zum Thema. Ich habe heute ein Porno gedreht. Ich habe jetzt gedacht, der Daniel droppt jetzt seinen OnlyFans-Account.
Wer will das sehen? Gar keiner. Geroldsteiner will das sehen. Geroldsteiner, da kriege ich vielleicht einen Sponsor. Geroldsteiner-Tattoo auf der Arschbacke.
Ich weiß nicht, Dirk, hast du einen OnlyFans-Account?
Musste ich abschalten, nachdem ich geheiratet habe. Das kam nicht mehr so gut.
Nachdem Kobold am Ohr geleckt hast.
Ja, aber da wir ja auch ein paar Bäume quasi auf dem Gewissen haben, so ich stehe dem positiv gegenüber, den Wald zu schützen. Unser stirbt gerade. So, das ist leider ziemlich drastisch, wenn man das so sieht.
True. Aber ja, wo wir gerade beim Thema Sterben sind.
Ja, und Ficken.
Was trinkst du denn heute? Also wir haben immer so ein Getränk der Folge.
Und es gibt ja ein Getränk, das heißt so.
Genau. Was trinkst du denn heute, Dirk?
Grapefruitsaftschorle. Ich merke schon, nach der Einleitung eurerseits hätte ich mir wahrscheinlich auch eher was Hochprozentiges hier hinstellen sollen. Vielleicht ändert sich das noch.
Wahrscheinlich. Wir hatten mal eine Folge mit dem wie heißt er nochmal, Frank Heeren von Feuerland, und ich glaube, der hat sich, also ich weiß nicht, ob es so eine ganze Flasche war, aber der ist plötzlich aufgestanden, oh, ich hol mal einen Wein. So, und hat schön den Schwenker voll gemacht. Daniel, was trinkst du denn?
Ich trinke einen Krater Nostra, habe ich mal von Basmin zum Geburtstag bekommen. Cooler Gin aus, guck mal, ich habe schon, cooler Gin aus Bavaria. Schön. Aber Dirk, ich kann dich übrigens beruhigen. Du bist über den schwierigen Teil des Podcastes nüchtern hinweggekommen, nämlich meine Gesangseinlage. Ab jetzt ist alles entspannt.
Sehr gut. Meine kommt dann zum Abschluss.
Das ist ein Wort. Wir nageln dich drauf fest. Also ich habe heute nach langer, langer Zeit, ich habe ja früher, musste ich mir was anhören, so der Potti ist vollkommen vergurkt, ja, weil ich immer früher ganz viel Gurke in meinen Gin reingeschnibbelt habe. Jetzt sehr lange nicht mehr.
Da sehe ich schon den Roku-Gin.
Aber yes, heute mal wieder den Roku, weil der alte war leer und jetzt muss der neue mal aufgemacht werden. Der ist super geil. Und zur Feier des Tages habe ich mir heute mal wieder einen mit Spicy Ginger und Gurke gemacht. Klar, und den zelebriere ich jetzt einmal. Mann, ist das geil. Aber ich habe zuletzt wirklich viele sehr, sehr leckere Gins getrunken. War es in der letzten Folge mit dem Knut Hansen? Ja, ne? Ich glaube.
Ja.
Das war
Ende schon Jubiläum.
Ja.
Knut.
Sag mal, Dirk, mal eine kurze Frage aus purem Interesse. Kennst du dich so ein bisschen mit Kickstarter aus?
Ja. Ich fürchte, ja.
Erzähl mal was.
Kickstarter. Ich finde das ein geiles Konzept. Es war ja, wenn wir uns so unsere Läden und die Industrie angucken, vor vielleicht so 10, 15 Jahren eigentlich so der Deal, dass man gesagt hat, wenn du irgendwie Kohle scheffeln willst oder irgendwie was verdienen willst, dann brauchst du irgendein Produkt, was du so günstig wie möglich herstellen kannst und dann an so viele wie möglich verkaufen kannst. Irgendein Ramsch, aber bitte millionenfach an alle. So, das war der Deal, und das sehen wir ja heute immer noch an der Qualität der Produkte, die wir in den Regalen sehen. Und Kickstarter ist ja eine völlig verquere Umkehrung dieser Geschehnisse oder beziehungsweise einfach in unserem Fall. Wir haben was gemacht, was eigentlich für eine sehr, 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 sehr kleine Zielgruppe ist und dann auch noch ganz, ganz teuer ist. Und die Leute haben uns das Geld dafür im Voraus gegeben. Mhm. Deswegen, ich bin ein ganz, ganz großer Fan von Kickstarter, der tut unserem Hobby was total Gutes, nämlich er bringt Qualität hervor. Und das ist was wir eigentlich so von den Produkten, die wir sonst so kennen, nicht gewöhnt sind. Und wenn man sich so anschaut, was das auch für Künstler bedeutet, dass die sich über Crowdfunding, sei es über Kickstarter oder irgendeine andere Plattform, befreien können von ihren Major-Labels, die sie mit irgendwelchen Knebelverträgen knechten und auf Mainstream trimmen, und die plötzlich einfach sagen so, ey, ich habe hier einfach nur meine 10.000 Follower und die bezahlen mir die Tour und von denen kann ich leben und für die machen wir hier irgendwelchen Nischen-Punk-Rock. Finde ich das eine in den manchmal dunklen Zeiten, die viele so empfinden, ein total helles Licht der Veränderungen von einer Zukunft, in der es plötzlich geile Musik und geile Brettspiele und Qualität gibt.
Obwohl das ja auch immer so ein bisschen zwiegespalten ist, meiner Meinung nach. Es gibt auch, deswegen, ich fand das ganz cool, also mir ist gerade zum ersten Mal der Begriff Crowdfunding irgendwie in den Sinn bekommen, weil es gibt auch echt ganz viel Unkraut gefühlt, was da irgendwie manchmal geshootet wird, und dann ist es wirklich Crowdfunding. Ich fand dieses Wortspiel gerade total super.
Ja, dem würde ich trotzdem widersprechen. Oh. Teilweise, weil diese kleinen Zielgruppen, an die sich diese ganzen Produkte richten, bestehen ja meistens aus Nerds der jeweiligen Fraktion. Also nimm einen Angler. Irgendein Angler hat irgendeine geile Idee entwickelt, die geilste, was weiß ich, Banyuel-Ritze.
Okay.
Und die ist irgendwie
vegan Regenwurm zum Angeln.
Vegan Regenwurm zum Angeln. Und macht das auf Kickstarter und alle Angler-Fans irgendwie feiern das total ab und kickstarten den. Also versuche mal irgendwie diese kleinen, sehr spezialisierten Crowds, die irgendwas fanden, hinters Licht zu führen oder zu betrügen. Meiner Meinung nach ist es relativ schwer. Deswegen, ja, vielleicht gibt es auch viel Unkraut, aber es gibt nicht viele irgendwie Betrüger. Oder jedenfalls habe ich das lange nicht mehr gesehen, dass irgendjemand ein Brettspiel gemacht hat und dann so, haha, wir sind jetzt weg mit der Million.
So. Nee, so meinte ich das auch überhaupt nicht. Das war mehr so darauf bezogen, weil ich halt schon das Gefühl habe, dass der Trend natürlich, also Kickstarter bietet natürlich, oder auch Gamefound, ne, bietet natürlich eine Möglichkeit für jemanden, der eine coole Idee hat, das Ganze umzusetzen. Das wollte ich auch gar nicht bestreiten. Mhm. Ich habe aber das Gefühl, und dass es zumindest zwischenzeitlich einen Schwung gab. So momentan verfolge ich Kickstarter gar nicht so intensiv, aber dass es auf jeden Fall mal einen Schwung gab, an den quasi jeder Trollo sich gedacht hat, ich mache jetzt mal eine Kickstarter-Kampagne und hat halt irgendwas Halbgegorenes da rausgeknallt. Mhm. Und es gab halt zwischenzeitlich eine sehr hohe Frequenz an Kickstarter-Kampagnen, was meiner Meinung nach so vom Gefühl her zumindest so sich ein bisschen eingependelt hat. Aber es war halt eine Zeit lang wirklich so, dass unfassbar viele Kampagnen immer wieder auf den Weg gebracht wurden, wo dann halt nachher die Spiele ausgeliefert worden sind und wo irgendwie immer ein Großteil der Leute gesagt hat, so, boah, also irgendwie nicht das, was man irgendwie versprochen hat. Und darauf wollte ich eher hinaus, ne, dass es eine coole Plattform ist und dass man natürlich auch gewisse Nischen bespielt. Auf jeden Fall, ich drehe auch gerade, also morgen ist tatsächlich der letzte Drehtermin für das Fokusformat, wo ich auch mal mit vielen Vertretern der Branche gesprochen habe, wo es auch um Preisstrukturen geht und so weiter. Und man merkt natürlich, dass, und das hast du gerade meiner Meinung nach richtig cool beschrieben, als du gesagt hast, dass Kickstarter eine völlig verquere Welt ist, weil draußen in der freien Marktwirtschaft, im Retail, da geht's immer darum, ich will ein geiles Produkt für wenig Geld haben. Und auf Kickstarter sind die Leute halt teilweise bereit, Hunderte von Euros zu zahlen, weil sie einfach sehen, boah, ist ein geiles Ding und geiler Production Value, komm, all in 500 Euro, 600 Euro, 700 Euro. Ne? Also da spielt diese Bereitschaft, Geld zu investieren, ist auf jeden Fall deutlich gelöster, als, sage ich jetzt mal, wenn du in den Brettspielladen reingehst, wo man ja manchmal noch bei einem Spiel für 25 Euro fragt, ey, kannst du noch was machen? So, weißt du, was ich meine?
Klar, also da zahlst du halt aber auch dann für die Miete des Ladens, für die Mitarbeiter des Ladens, du zahlst den irgendwie den Vertrieb von dem Ding. Also wie gesagt, Retail, Offline, irgendwie die ganzen Mittelsmänner, die dann einfach immer schön die Tasche aufhalten, umgehen wir sozusagen. Und das finde ich eine Entwicklung, die einfach mega ist. Genau dasselbe wie mit irgendwelchen Künstlern, die einen direkteren Zugang zu ihren Fans haben und dann nicht noch über einen Manager oder über ein Plattenlabel gehen müssen, was halt auch fett die Hand aufhält.
Was natürlich Kickstarter auch so ein bisschen psychologisch mit dem Konsumenten anstellt, ist, gehe ich in den Laden, habe ich das Produkt, bin erstmal befriedigt, hab das, pack das aus. Kickstarter ist natürlich so, geil, ich unterstütze das, das Geld ist erstmal virtuell weg, das merke ich gefühlt auf dem Konto, aber auch nicht so, gebe ich nicht aus der Hand. Und ich habe das Produkt nicht, ich warte da drauf, dann habe ich es vielleicht sogar schon wieder vergessen, unterstütze das nächste Produkt. Das heißt, von der Seite her ist es natürlich auch immer ein Vorteil, weil meine Kauflust in dem Sinne nicht so direkt befriedigt ist mit Geld gegen direkte Ware. Und man ist ja langfristig, ist man jetzt wirklich schon so aufgestellt, wenn man langfristig so Produkte unterstützt, dass langsam welche eintrudeln, aber man in der Zwischenzeit schon wieder neue Produkte unterstützt. Und das heißt, man ist in so einem Hamsterrad auch schon drin, ne?
Wobei, ich glaube, das Brettspiel-Hobby da aber auch eine sehr besondere Stellung einnimmt, was das angeht. Also, mag auch an der Preisstruktur liegen. Es gibt ja auch Kickstarter, die kannst du dir dann für 30 Euro schießen oder für 50 oder für 100. Wenn du so in andere Segmente reinguckst, ich weiß gar nicht, was irgendwie da so, keine Ahnung, Kochen ist, glaube ich, ganz groß, irgendwie Growing, irgendwie dann kaufen da halt dann auch mal Leute irgendwie, was weiß ich, ein japanisches Messerset für 4.000 Euro. Und das kannst du halt nicht jeden Dienstag kaufen. Aber wenn das trotzdem so dein jährliches Budget ist, da passen dann schon an 40 Brettspiele, passen da schon rein.
Wie ist denn euer Feedback bis jetzt, Dirk? Ich spiele mal so darauf an, denn heute habe ich diesen Kommentar gesehen, den du da gedroppt hast, Potti, ne? Mit da ist ein Produkt angekommen, hier Human Punishment, und da hat einer direkt über die Tischpräsenz irgendwie gemeckert. Und dann denke ich so, die Menschen sind einfach nicht mehr imstande, sich über irgendwie was, hast du ja auch gesagt, darüber zu freuen oder zu sagen, geil, das ist jetzt da, das Produkt, und cool, sondern man sucht immer irgendwie was, so was einen stört, oder man will es dann irgendwie nicht mehr haben, und das ist halt so krass, ne, irgendwie so. Aber wie ist euer Feedback-Stand?
Mega. 8.6 auf BGG.
Habe ich gerade geguckt, genau.
8.6, ja, es ist, wie gesagt, das größte Kompliment, glaube ich, was du heute in dem Bereich bekommen kannst, ist, wenn jemand dein Spiel nicht einmal, sondern zweimal spielt. Weil wie viele Dinger haben wir irgendwie gespielt, wo wir genau wussten nach dem ersten Mal so, ja, okay, spiele ich nie wieder. Oder ja, okay, stelle ich zurück ins Regal und das war's. So, und ich glaube, einfach in der Flut und der Vielfalt und auch einfach an den sehr guten Spielen, die es gibt, die ja auch immer noch in Konkurrenz stehen zu dem, was spielen wir denn heute Abend, ist einfach das größte Kompliment, was wir kriegen können, dass jemand gesagt hat, irgendwie, ja, wir haben es zweimal gespielt und wir bekommen Kommentare oder uns schreiben Leute so, ja, wir haben das jetzt 15 Mal gespielt, ganz geil. So, wo ich mir denke, so, Alter, ihr habt das 15 Mal gespielt, wie, also ein größeres Kompliment gibt's gar nicht. So, oder irgendwie, wenn, ja, also Kompliment, also weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, gibt so ein paar Dinger, das ist wirklich herzerwärmend. Das ist einfach, ich bin ganz dankbar, dass das, was wir da gemacht haben, mit den Leuten resoniert, weil wir haben uns nie hingesetzt und haben gesagt, ja, wir brauchen jetzt mal irgendein Produkt und jetzt suchen wir uns mal eine Zielgruppe raus und Zombies gehen gerade und ja, irgendwie darf jetzt auch nicht irgendwie so und oder muss so sein, sondern wir haben uns einfach immer, Cornelius, Pavel und ich sind unser Standard für das, was wir machen. Und wir haben das Spiel so gemacht, dass wir gesagt haben, so finden wir das geil und so ist das geilste Spiel auf der Welt für uns. Und wir haben das große Glück, dass das andere Leute dann auch so sehen. Und deswegen ist, also bin ich da, ja, freue ich mich da riesig über das Feedback. Es ist auch, und das muss man auch so ganz klar sagen, wäre das Feedback nicht so überragend gut gewesen, dass damit steht und fällt ja auch diese, so eine ganze Geschichte von so einem Startup, wenn wir uns da hinsetzen und sagen, so, okay, wir konzentrieren jetzt mal die Hauptzeit unseres Tages irgendwie hier in unser Baby. Das ist als First-Time-Creator und das war uns von Anfang an klar und deswegen haben wir 5 Jahre in der Entwicklung verbracht. Wenn wir jetzt nicht am Anfang einfach direkt was Geiles abliefern, so dann, was, also welchen Sinn hat es dann? Dann brauchen wir auch nicht irgendwie, oder dann wird es einfach ein solcher Kampf, dass es auch eher ein Krampf wird und da haben wir auch keinen Bock drauf. Wir machen das, weil wir das lieben. Und ja, insofern, ich habe es ja schon im kurzen Vorgespräch gesagt zu meiner Stimmungslage, das ist weiterhin ein völlig surreales Erlebnis und Gefühl, wo ich manchmal denke, so, ey, leben wir hier alle wirklich in einer Simulation, weil so, ey, wie geil, mein Kindheitstraum, so, und jetzt, das steht jetzt da und die Leute bekommen das und das ist völlig verrückt. Ich habe Uprising einfach in der Form, in der wir das jetzt sehen, über Jahre lang bei Cornelius in der WG oder bei mir auf meinem Eichenholztisch gesehen. Und jetzt sehe ich in unserer Gruppe oder sonst wo irgendwie, wie Leute einfach Bilder davon machen. Aus Australien, Kanada, Afrika, von überall aus her. Und ich denke mir immer, das ist doch Uprising. So, hä? Was ist denn das für ein Tisch? Also mein Gehirn ist noch so ein bisschen dabei, das zu verarbeiten, dass das so eine Realität geworden ist und die Leute es auch noch abfeiern. Also ich könnte nicht glücklicher und dankbarer sein. Das ist mein absoluter Kindheitstraum, das so gewesen, wo du vorhin von, nee, auf die Note will ich gar nicht kommen. Irgendwie ficken und sterben irgendwie. Aber ich bin ziemlich happy.
Aber also ich glaube tatsächlich, das ist so mit das Geilste, glaube ich, ne? Wenn man dann wirklich so round, all around the world irgendwie dann irgendwelche Bilder sieht und Kommentare und so, ich glaube, das ist natürlich schon
ist mega, ist verrückt.
Geil, ne? Also
es ist verrückt. Es ist auch anstrengend, also auch, es ist auch nicht einfach. Es ist halt irgendwie so ein bisschen ein Brettspiel machen, ist auch wie Kochen. Du siehst halt sofort, ob es den Leuten schmeckt.
Mhm. Deswegen obwohl man war da ja auch sagen muss, auch du kannst es auch anstrengen. Jedem kannst du es gar nicht recht machen. Ne? Also das beste Beispiel ist eben jetzt vielleicht auch gerade die Auslieferung von Human Punishment. Ich habe halt manchmal mittlerweile das Gefühl, und ich meine, ich will da jetzt niemandem was unterstellen, aber es gibt halt auch manchmal Leute, da lese ich mir so die Kommentare durch, wo ich mir denke, Alter, bist du, haben sie dir irgendwie die Scheiße um die Synapsen geschmiert, so, ne? Also, weil ich immer dann denke, so, dass, also ich habe halt das Gefühl, es gibt Leute, die gehen hin und sagen, boah, da wird ein Spiel gefeiert, die Leute mögen es, und das ist der Grund, warum ich es nicht mögen möchte. Mhm. Weil ich möchte halt in meiner Nische bleiben. Ich möchte vielleicht derjenige sein, der eine Perle entdeckt hat. Ich will nicht derjenige sein, der auf den Zug aufspringt. Deswegen finde ich jetzt Gründe, um zu sagen, boah, das finde ich scheiße. Und teilweise merkst du wirklich, wenn du diese dieses Feedback dann liest, Cole, du hast dich mit dem Spiel überhaupt nicht auseinandergesetzt, und das, was du jetzt hier machst, ist einfach bei den an den Haaren herbeigezogen. Also, wie gesagt, jetzt oder also ich will da gar nicht so im Detail drauf eingehen, aber ich habe dann heute da Kommentare gelesen, wo ich mir gedacht habe, so
die Leute halt einfach.
Leute, was ist denn mit euch? Dann wird da werden irgendwelche Analogien gestellt, wo ich mir denke, sag mal, ganz klassisch, du vergleichst hier gerade Äpfel mit Birnen, und was hat denn jetzt zum Beispiel heute gab's noch, dann haben auch Leute gesagt, so, ja, also ich habe mir schon gedacht, dass das Spiel nichts kann. Weil jemand hat gesagt, boah, das Brett ist zu groß, mein Tisch ist zu klein. Und auf Basis dessen hat jemand gesagt, ja, ich war mir schon irgendwie klar, dass das Spiel nicht kann. Ich denke, was hat denn jetzt die Spielbrettgröße damit zu tun, ob das Spiel was kann oder nicht? Hast du dich damit mal befasst? Und er sagte dann, ja, nö, eigentlich nicht wirklich, ne? Also, da passieren dann so ganz viele Dinge, wo ich denke, so, Leute, was ist
halt
so, denn los?
Ja, aber das sind halt auch so, das sind halt so Kinderkrankheiten, glaube ich, in einer Welt, wo halt jeder seine Meinung äußern kann oder wo jedem eine Bühne irgendwie so plötzlich ist, weißt du? Ich glaube, das sind so Kinderkrankheiten, wo wir durch müssen, dass wir alle so lernen müssen, so die muss ich meine eigene Meinung irgendwie überall kundtun, und interessiert die überhaupt jemanden?
Das ist das Interessante.
Da denkt natürlich jeder mich eingeschlossen, so meine Meinung ist aber interessant, die muss auf jeden Fall jetzt auch verkündet werden.
Die müsst ihr jetzt mal anhören.
Wo du beim Feedback bist oder beim negativen Feedback, gibt's natürlich auch, weil wir haben, also keine Ahnung, wenn wir ein kooperatives Spiel spielen, dann wollen wir das auf gar keinen Fall beim ersten Mal schaffen. Dann soll uns das beim ersten Mal gerne richtig aufs Fressbrett geben, um mich mal eurem Jargon anzuschließen.
Was soll das
dann
seine, ich bin seinem gewählt.
Pottys Fressbrett zu bekommen, um das dann einfach ein paar Mal zu probieren. Und ich habe letztens mit Cornelius drüber gesprochen, dass ich gesagt habe, ist ja schon auch ein Risiko, was wir da eingegangen sind, dass wir gesagt haben, Uprising ist jetzt auch irgendwie auf einem normalen Schwierigkeitsgrad eher eine Herausforderung, weil klar, dann hagelt es auch mal eine A2 oder eine 1, wo dann Leute schreiben irgendwie so, ja, ist viel zu random, lässt sich nicht gewinnen. Wo wir jetzt nachträglich auch dastehen und uns denken so, ups, irgendwie sollten wir da irgendwie eine Warnung drauf drucken oder sorry, so war nicht so gemeint, weil ja, Uprising gibt dir halt aufs Fressbrett. Wenn du das zum ersten Mal spielst, dann, keine Ahnung, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du verlierst, sehr hoch, aber das ist jedenfalls auch so, wie wir es wollen, und für die Einser, die wir deswegen kassieren, glaube ich, kassieren wir dann halt auch die Zehner, weil wir damit dann halt in umgekehrter Weise auch einen Nerv treffen bei den Leuten.
Absolut. Wobei, Dirk, du hast zu Beginn, hast du jetzt was ganz Entscheidendes, und das brennt mir jetzt quasi schon auf der Zunge, aber ich wollte nicht unterbrechen.
Löscher ist mit Gin.
Mach ich gleich. Dass du sagst, wir haben an dem Produkt so lange gearbeitet, bis das für uns das perfekte Produkt ist. Und das ist das, da knüpfe ich jetzt nochmal an das, was der Potti meinte mit Kickstarter. Dass einige vielleicht einfach sagen, okay, ich will was liefern. Was dann rauskommt. Aber auch bei vielen anderen erlebt man, wenn man nicht unbedingt darauf achtet, was wollen die Leute denn jetzt zwingend haben, sondern wir kreieren für uns das beste Produkt, das soll qualitativ gut sein. Und du sagst jetzt beispielsweise, so will ich mir das selber auch ins Regal stellen. das ist dann auch letzten Endes, glaube ich, das, was die Leute berührt und wo die Leute dann sagen, boah, ist das geil und da hat sich jeder Cent gelohnt am Ende. Gibt's ja nicht Enttäuschenderes, als wenn du dann wirklich so eine scheiß Qualität hast, das Spiel mittelmäßig ist, die Regeln kacke sind und die Leute dann viel Geld gegeben haben, ne? Und
das
dann sagen,
ist ja, enttäuschend.
So, das ist so. Ja. Und ich glaube, diese Qualität oder den Anspruch bringst du als Künstler dann, ne, die ihr ja dann letzten Endes auch seid, dann, wenn ihr sagt, wir wollen für uns auch ein perfektes oder ein super Produkt haben. Und dann dauert die Entwicklung halt ein Jahr länger, aber dann liefern wir es erst dann ab und dann hast du auch eine Nachhaltigkeit, dass die Leute sagen, in deinem nächsten Kickstarter, wann kommt der übrigens, dann könnt ihr wahrscheinlich schon auf eine Gemeinde zurückgreifen, die dann sagen, ja geil, ey, das Erstprodukt war so super, die unterstütze ich blind wieder, ne? Also das heißt, das muss man ja wahrscheinlich auch mit einbeziehen, oder?
Wobei das natürlich aber auch eine Luxussituation ist. Also ich kann es absolut verstehen, dass nicht jeder jetzt einfach mal so hingehen kann und sagen kann, okay, wir konzentrieren uns jetzt 5 Jahre da drauf. Also Cornelius und ich haben A, die luxuriöse Situation, dass unsere Ladies das mitmachen. Ja, und irgendwie, dass wir halt einfach auch keine hohen Ansprüche haben. Wir haben keine Autos irgendwie, wir brauchen auch nicht viel. Wir sind sehr genügsam und können auch mal von Reis irgendwie und Kartoffeln leben. Also ich kann absolut, das kann kein Standard sein. Das ist okay. Wir können auch als Brettspielgemeinde nicht erwarten, dass Leute jetzt plötzlich reihenweise anfangen, 5 Jahre Entwicklungsarbeit und Playtesting zu betreiben. Plus, man darf auch nicht vergessen, dass wir First-Time-Creator sind. Das heißt, du kannst einfach auch locker gerne mal einfach 2 Jahre davon in so, like, hier Lessons Learned verbuchen. So, Uprising hat das Legacy-Game angefangen. Uprising hat am Anfang, werden ungefähr einschätzen können, was das bedeutet. Hatte eine Partie von Uprising hatte 12 Chapter. Heute hat sie 4. So, weil, also wir sind halt am Anfang völlig ausgerastet, was den Umfang und die Vision irgendwie davon betraf, bis uns dann. Und wir hatten das wirklich schon fertig. Also das war auch schon, davon ist auch total viel übrig geblieben. Aber so nach 1,5 Jahren, wo wir das dann mal irgendwie so angefangen haben zu playtesten, wurde uns irgendwann klar so, oh, wem können wir das denn jetzt mal zum Playtesten geben, der dann freiwillig 4 Monate seines Lebens investiert, um dann quasi darüber irgendwie so zu iterieren. Und also das bekommen wir einfach im Leben nicht geplaytestet. Okay, wir müssen jetzt hart hier das Ruder rumreißen. Und dann entstand eigentlich erst das, was die Leute heute auf ihrem Tisch haben, nämlich Uprising als One-Shot in der Form mit Hexfeldern. Früher war das eine feste Karte, auf die du Sticker gemacht hast. Das war mega, aber deswegen so Entwicklungszeit bei uns kann man dann auch gerne irgendwie nochmal was abziehen für einfach irgendwelchen Unsinn oder irgendwelche Learnings, die wir da, davon getragen haben. Uprising war am Anfang einfach so ein riesiger Traumblock und die Realität war einfach, dass wir einfach von dem die ganze Zeit so Kill Your Darlings einfach nur irgendwelche Ecken und Kanten abgeschlagen haben, was echt weh tut. Teilweise so, ey, wir hatten Wetterkarten, du hast vor jedem Kampf ein Wetter irgendwie eine Karte gezogen und uns wurde einfach alles nach wie vor einfach, uns wurde einfach immer bewusster, okay, muss weg. So, bis das dann so völlig runtergedampft war. Und aber ich bin unglaublich dankbar, dass Cornelius da auch so eine Geduld hatte, dass niemand irgendwie irgendwann so angefangen hat, so zu nerven, so ist jetzt aber zu lange, wir müssen jetzt mal raus und so, sondern das war so ein ganz natürlicher Prozess, über den wir auch eigentlich nie gesprochen haben. Cornelius hat lustigerweise irgendwie ganz am Anfang des Projekts noch so gesagt, ja, okay, ja, Projekt und so, wir kannten uns ja auch gar nicht so gut, wir haben uns beim Brettspielen getroffen und haben einfach geklickt und ich dachte, komm, wir machen das jetzt mal so, Crowdfunding finde ich geil, habe ich ja auch am Anfang irgendwie erwähnt. Und dann hat damals Cornelius auch gesagt, so ja, okay, so ein halbes Jahr habe ich Zeit. So. 5 Jahre später quasi, aber wurde nie thematisiert, finde ich, bin ich ihm ganz, ganz dankbar für.
Ich glaube, man muss vor allem da auch immer so ein bisschen die Brücke schlagen, natürlich, du hast es so schön formuliert, irgendwie ein Traumding irgendwie, ne, und man muss natürlich den Mittelweg finden aus, okay, das Spiel muss für uns geil sein und es muss halt auch irgendwie eine Zielgruppe haben, weil wahrscheinlich dieses Ding, was ihr am Anfang hattet mit den 12 Chaptern, ihr hättet das wahrscheinlich gefeiert und hättet es abgerockt und geil, geil, geil. Aber dann wäre die Zielgruppe halt deutlich geschrumpft, ne? Und ich glaube, ihr habt natürlich jetzt eine ganz gute Brücke geschlagen aus, und einem Game, was ihr geil findet und die Leute halt natürlich geil finden. Ne? Also es ist ja wirklich, ja. Also ich habe es jetzt auch wieder gemerkt, wir hatten vor ein, zwei Wochen hatten wir hier wieder ein Männerspiele-Wochenende. Mhm. Und einer davon, der Stevie, der sagte auch so, ey, Potti, ey, ey, Uprising, du hast das, ne? Ich sag, ja, ja, klar, ich find's auch geil. Aber ey, wir müssen es unbedingt spielen. Das stand so ganz oben auf unserer Want-to-Play-Liste. Also er hat gesagt, alles ist mir egal, aber das Spiel müssen wir spielen. Und wir haben's halt gezockt. Ich meine, okay, ich muss dazu sagen, wir hatten einen kleinen Regelfehler drin, weil ich das nicht mehr auf dem Schirm hatte. Einfach weil, was halt wirklich geil ist das bei einem Spiel, was ich wirklich sagen muss, jetzt mal ein bisschen.
Du kannst es nicht derailen.
Nee, alles gut. Aber was ich auf jeden Fall mal ein bisschen Honig ums Maul schmieren, was halt wirklich geil ist, im Prinzip habt ihr das Spiel, also okay, bei mir ist jetzt natürlich, hat es wieder nicht geklappt, weil ich wahrscheinlich ein noch größerer Idiot bin, aber es ist fast idiotensicher, weil überall steht immer, was gemacht wird. Und da steht auch bei den Fraktionen zum Beispiel 2 Victory Points, Perfection, bla 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 im Graveyard. Egal. Auf jeden Fall, wir haben es halt gezockt und es war so von der ersten Runde an, waren alle direkt so, boah, was passiert denn hier und wie geil und was ist denn da los und ach krass und der greift jetzt den an, dann müssen wir ja gucken und die Horde und boah, also alle waren direkt voll im Game drin und wir haben, also was dazu geführt hat, ich war der Einzige, der es hatte. Und es ist auf jeden Fall jetzt so, beziehungsweise ich glaube, Stevie hat es auch oder hat sich noch besorgt, das weiß ich nicht ganz, hat es noch nicht gespielt gehabt. Auf jeden Fall alle, und da kommen wir ja nachher nochmal drauf zu sprechen, alle wollen jetzt auf jeden Fall den nächsten Kickstarter rein. Also so viel kann ich schon mal sagen. Wir haben wieder, du hast wieder 4 neue Bundles verkauft.
Freut mich mega.
Es waren, und der Stevie, der kommt gar nicht mehr klar, ne? Denn eine Woche später hat er mir wieder geschickt. Boah, heute wieder hier, wir haben wieder gezockt. Dann wieder, boah, guck mal, heute wieder Uprising, wie das eskaliert. Dann schickt er mir jeden Tag, ah, die haben ja jetzt gedroppt, es kommt eine neue Kampagne. Ah, und heute kam wieder, ohne Scheiß, vor einer Stunde krieg ich ein Foto von ihm. Ah, guck mal, ich habe ja schon gesehen, was eventuell eine neue Kampagne. Also den habt ihr auch voll abgeholt so.
Und
das ist passiert halt genau bei uns, das Ding, ne?
Passiert bei uns übrigens auch heute noch. Also keine Ahnung, wir haben es mal versucht, ganz grob zu kalkulieren. Und keine Ahnung, wir haben das Ding wahrscheinlich 1000 Mal gespielt, alle zusammen. Mhm. Und selbst in der Partie heute, die wir noch spielen, passieren ab und zu Sachen, die wir einfach so nie vorhergesehen haben. Das ist irgendwie, Uprising hat irgendwie über die Zeit so ein weirdes Eigenleben entwickelt. Das ist eine der Sachen, die ich am Spiel am meisten liebe, dass mich das nach 1000 Partien immer noch überraschen kann. Mhm. Und es wäre für mich auch okay gewesen, wenn ich nach 100 Partien irgendwann gesagt hätte oder nach 500 oder was weiß ich, irgendwie so, ey, okay, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich habe das jetzt irgendwie so, jetzt reicht's. Und ich bin immer noch aufgeregt, bevor wir das erste Event ziehen. So, und keine Ahnung, es ist einfach das, wie gesagt, wo wir vorher bei der Warnung waren, die wir da drauf drucken sollten, vielleicht, das möchte ich, oder das würde ich gerne so den ganzen, oder Uprising ist gerne auch mal ein Charaktertest. Wir haben viele Spiele, wo wir nach der ersten Runde einfach sagen, so, ey, ja, okay, ja, das war's jetzt. Und das ist ja ein Playtest. Das heißt, wir sagen uns dann immer noch so, oder irgendwie, naja, okay, jetzt gucken wir halt mal, wie, einfach halt aus Playtest-Gründen. So, wir müssen das jetzt mal durchziehen, damit wir mal sehen, quasi, wie sehr wir jetzt auf die Fresse bekommen. Und dann gewinnen wir manche Spiele von denen. Und das sind einfach diese Erlebnisse, die ich wirklich dann nicht vergesse, wobei da auch Pavel lobend erwähnt werden muss. Cornelius und ich scheinen da nicht so den stärksten Charakter zu haben. Pavel ist da eher so, nee, komm, wir machen jetzt mal das und dann machen wir das und ja, keine Ahnung,
Scheiß, I love it. So bin ich aber auch, also ich bin auch immer so derjenige, der sagt, nee, wir ziehen das jetzt durch, ist egal. Also wir haben auch tatsächlich in der Erstpartie, natürlich war das auch so ein bisschen dem Regelfehler geschuldet, aber wir hatten gefühlt keine Chance und ich habe gesagt, egal, wir zocken das jetzt durch und alles, aber es waren auch alle dabei, haben gesagt, ja komm, es macht so Bock. Worauf ich aber nochmal drauf hinaus wollte, ist, ihr habt ja eine lange Entwicklungszeit gehabt. Ich kann mich auch noch dran erinnern, 2018, da habe ich ja gerade angefangen, wo ich bei euch am Stand
vorbeigesteppt bin. Da haben wir uns, dachte ich auch irgendwie vorhin dran, so da, das war, da sind wir in Essen gewesen.
Ich glaube, das war aber 2019. Und ich kann, oder 19.
War, ja.
Da habe ich auch noch so eine kleine Probekarte von euch gehabt. Die hast du mir über die Hand gedrückt.
Ach ja, und, ja, stimmt.
Die da verteilt. Auf der einen Seite war eine Quest. Horde.
Ja, ja, genau, Wahnsinn. Genau. Ach, hier, kannst du auf eBay für 250 Euro kannst du die verkaufen hier.
Aber ich glaube, so das Ding ist natürlich bei diesen Entwicklungszeiten und da habe ich gleich.
Kauf ich die ab, mach dir ein Angebot. Ja. Ich will die echt wieder haben. Habe ich mich noch nicht mal dran erinnern. Ja, wir sind, du bist da so vorbeigediggert und wie gesagt, erstmal da in diesen Neuheitenstand reinzukommen, war schon mega geil, weil das ist so ein bisschen wie quasi Mallorca am Pool. So, First come, first serve. Also es gibt so ein paar, die haben ihre reservierten Stände, aber sonst ist es halt einfach mehr so weniger irgendwie so, ja, alle rennen rein, versuchen sich irgendwo einen geilen Platz zu zu sichern mit ihrem Handtuch. Und wir hatten einen ganz guten Platz. Wir waren aber auch 10 Minuten früher da und haben so eine Lady da belabert und uns da reinschlawinert. Und ich weiß, wir waren so aufgeregt, das war so eine abgefahrene Zeit, weil wir so nach 3 oder 4 Jahren aus der Entwicklerhöhle rausgekrochen sind in die Öffentlichkeit. Ich weiß, wir haben einfach jeden angelabert, der auch nur das geringste Anzeichen von Interesse gezeigt hat an seinem Stand. Ich weiß, da sind wir, haben wir Nummern ausgetauscht und du hast Uprising mal gesehen.
Ja, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist so dieses, und deswegen habe ich gleich auch noch im Anschluss eine Frage. Also es ist ja so, ihr habt diese Entwicklungszeit gehabt und die hat euch auch gut getan. Jetzt ist es so, einfach mal als Vergleich, also ich habe ja auch viel oder einen guten Draht zum Felix Mertikat und King Raccoon Games fährt ja auch zum Beispiel so diese Schiene, dass der Felix sagt, hey, wir wollen halt mehr Studio sein. Das heißt, wir wollen kein Verlag sein, sondern als Studio, damit wir eben trotzdem für die Spiele die Entwicklungszeit haben, die die Spiele brauchen. Das heißt, auch EOS ist ein Spiel, was zum Beispiel 2-3 Jahre Entwicklungszeit wieder hatte. Ja. Und die Frage, die sich aber mir dabei stellt, ist, bis jetzt war Uprising ja Kickstarter exklusiv. Und soweit ich das jetzt mitbekommen habe, die neue Kampagne wird auch wieder auf Gamefound, glaube ich, diesmal laufen. Ne?
Auch wieder Gamefound.
Oder auch wieder Gamefound und wird auch wieder eine Exklusivkampagne sein. Das heißt, euer Spiel wird ja niemals jetzt im Retail reinkommen. Das heißt, im Prinzip, und jetzt gehen wir mal ein bisschen in den wirtschaftlichen Sektor rein. Natürlich wollt ihr, und das sollt ihr auch, damit natürlich Geld verdienen, weil ihr auch viel Arbeit reinsteckt. Aber ist der Benefit wirklich so rentabel, dass man sagen kann, hey, damit können wir wieder die nächsten 1-2 Jahre Entwicklung für vielleicht die nächste Expansion finanzieren? Also das wäre für mich mal interessant, weil ich glaube, das ist ja gerade die Entscheidung, wo halt viele sagen, okay, wir gehen zwar über die Crowdfunding-Kampagne, werden aber trotzdem das Ganze versuchen, in den Retail zu bringen, weil dann haben wir natürlich permanenten Cashflow, weil im besten Fall, also es sei denn, ich habe jetzt so ein Crowdfunding betrieben, aber wenn ich dann halt was habe, was halt sich permanent abverkauft, habe ich einen Cashflow, das heißt, ich habe permanente Einnahmen, die ich generiere, womit ich dann natürlich den finanziellen Fluss sichern kann, um eben die Luft zu haben, weiterhin zu entwickeln. Warum habt ihr euch jetzt genau gezielt dazu entschlossen zu sagen, wir gehen jetzt nur auf Gamefound, weil prominentes Beispiel, Sirius Pope mit Seventh Continent hatte zu Beginn gesagt auch, dieses Spiel wird immer Kickstarter-exklusiv bleiben, wird immer nur Crowdfunding-exklusiv bleiben, wird niemals im Handel sein, was ja hinten raus sich auch wieder geändert hat. Ne? So, das wäre jetzt für mich mal recht interessant, warum ihr euch genau dazu entschieden habt und vielleicht mal perspektivisch, ob das so bleiben wird oder ob ihr zumindest schon mal die Überlegung hattet zu sagen, Mensch, vielleicht, wenn das jetzt wieder einschlägt wie eine Bombe, vielleicht gehen wir den Weg irgendwann zu sagen, wir machen vielleicht eine Version, die jetzt nicht diesen hohen Production Value hat, aber ein gleiches oder ähnliches Spielerlebnis, um das vielleicht auch retailfähig zu machen.
Also erstmal zu deiner Frage, leben kann man da bisher noch nicht von. Das heißt, wir müssen Zeit hustlen. That's okay. Uns war beim ersten Mal einfach das Allerwichtigste, das überhaupt zu realisieren. Und zwar das Wichtigste der Community und unserer Armee von Rebellen, die im Aufstand hier gegen soll ich das System sagen? Nee, es ist das System Aufstand gegen das Imperium. Das Imperium und Chaos. Verpacken wir es mal so. Da uns unterstützen, dass wir denen zeigen können, ey, wir sind in der Lage, was Geiles auf die Beine zu stellen. Und wir machen keine Kompromisse. Wir sind in erster Linie erstmal selber Brettspieler und wir machen keine Kompromisse, was Komponenten und Qualität angeht. Da machen wir dann irgendwie lieber weniger Marge, aber dafür haben wir irgendwie die Kartenqualität, die wir wollen, etc. pp. Da gehen wir nicht von der wirtschaftlichen Seite unbedingt dran. Wir machen das, oder es ist Gamefound exclusive oder war Kickstarter exclusive, weil es einfach in der Produktion so teuer ist, dass das im Retail in der Form einfach niemals so existieren könnte. Weil Retail ist die Realität so, dass der Retailer mindestens 50% Rabatt möchte und es dann quasi einfach für doppelt so teuer verkauft, wie er es eingekauft hat, um dann seine Sekretärin zu bezahlen und das Ladengeschäft, was er mietet. Also kommt auf die Sekretärin an, wie teuer das ist oder auf den Laden, wie groß der ist. Aber Uprising ist in der Form einfach, wird niemals in den Handel kommen, weil dann müsste das im Handel, keine Ahnung, 200 Euro kosten. Und was ist die Realität von einem Brettspielladen heute? Letztens gerade eine Dokumentation auf WDR gesehen. So, was denkt so der Durchschnittsdeutsche, was ein Brettspiel kosten darf? 20 Euro. So, also
20 Mark.
Aber dazu habe ich jetzt tatsächlich, das ist ja das, was ich vorhin meinte, dieses Fokusformat. Ja. Da habe ich, habe ich halt mit mehreren Leuten aus der Branche gesprochen, wo wir eben mal auf diese Kostenstrukturen eingehen und was ja so allgemein der Tenor ist, was ich jetzt aus mehreren Interviews mitbekommen habe. Also morgen habe ich auch Asmodee, da bin ich auch mal ganz gespannt drauf, was die so droppen. Aber da sagen halt auch viele normalerweise auch die Produktionskosten und das hört sich für den Autonormalverbraucher immer so krass an. Aber die Amis kalkulieren ja noch krasser. Normalerweise sagt man ja, Produktionskosten mal fünf oder vielleicht die Amis gehen sogar so weiter
sogar und
gehen
mal sechs oder sieben.
Ne? Ja. Und das ist der VK. So, wir leben aber natürlich in Deutschland in einer Blase, wo die Leute halt, also in den USA zum Beispiel ist das recht normal, dass Leute für so ein Brettspiel den Preis auch zahlen. Hier in Deutschland ist immer noch so ein bisschen, oh, was, ich zahle jetzt 100 Euro für ein Brettspiel. Also natürlich variiert das auch. Wie gesagt, die Leute, die sich mit Crowdfunding auseinandersetzen, ist nochmal ein bisschen was anderes. Und je nischiger das Produkt, umso teurer, ja, sprich zum Beispiel Cosims oder so, da kriegst du ein paar Counter für 100 Euro, ne, aber das ist halt, also es war für mich auch mal total interessant, das mal so zu hören, weil natürlich, und jetzt, da schließt sich auch wieder der Kreis, auch das, was du jetzt meintest, ne, dieses, der Händler, der hat natürlich dann, und das ist ja wieder diese Kette, deswegen, viele sagen ja auch immer so, deswegen wollen die Verlage ja auch die Spiele auch lieber über den eigenen Shop verkaufen, weil, wenn die das jetzt über einen Vertrieb machen, wie du schon sagst, dann will der Vertrieb haben, was haben, der Vertrieb will ja auch was daran verdienen, wenn er das nochmal, oder der Distributor will ja was daran verdienen, wenn er das an den Laden verkauft, der Laden muss die Ladenmiete zahlen, der muss das Geld in Vorkasse Shipping, treten,
etc. Shipping
und so weiter, da bleibt am Ende echt nicht
Importwert.
Aber um jetzt mal vielleicht von diesem Retail per se wegzugehen, wie ist es denn so, gibt's denn, es gibt ja öfters mal auch Kampagnen, die sagen, okay, wir wollen zwar nicht in den keine Retail-Version anbieten, aber wir bieten zum Beispiel Retail-Pledges an. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel
da irgendein Laden ist, der sagt,
wir kaufen jetzt 10 Spiele zum Beispiel, dann gibt's noch mal einen kleinen Nachlass.
Nö, haben wir auch nicht vor. Also, so, wir geben halt einfach, wir können keinen Rabatt geben, wir wollen das auch nicht.
Okay.
So, sondern wir glauben einfach, dass wenn wir unsere Community haben und mit der, um dann nochmal auf deine Frage auch vom Anfang zurückzukommen, dass die uns irgendwann trägt. Also klar, es muss irgendwann, es kann kein Minusgeschäft oder kein Nullsummenspiel für uns bleiben, das ist auch völlig klar, sonst brauchen wir das irgendwie alles nicht zu machen. Wir werden aber auch jetzt nie dazu übergehen, dass wir jetzt anfangen zu sagen, wir bringen jetzt irgendwie pro Jahr ein Spiel raus. Da haben wir gar keinen Bock drauf. So ist nicht, das bekommen wir nicht hin. Das wollen wir auch gar nicht. Wir wollen uns Zeit nehmen für diese ganzen Dinge. So, da soll Qualität immer im Vordergrund stehen. Insofern hoffen wir da drauf, also das ist einfach ein Langzeitinvestment, wo wir sagen, ey, da sind wir auch bereit, jetzt in den ersten Jahren das irgendwie vorzufinanzieren mit Rahmen und hoffentlich werden wir dann irgendwann von unserer Community diesbezüglich getragen, dass wir, und so formulieren wir das eigentlich auch immer, oder so formuliere ich das mit Pavel und Cornelius, es geht eigentlich nur darum, dass wir uns Zeit kaufen können. Wenn wir uns Zeit kaufen können, die wir dann da reinstecken können, irgendwie halt Uprising weiterzuentwickeln, das ist das Ziel. Und wenn, das wird sich eigentlich, glaube ich, ganz, das wird sich ganz natürlich ergeben. Und da wählen wir einfach den Weg ohne Retail bisher. Keine Ahnung. Wahrscheinlich könntest du irgendwie Uprising dann so runterstrippen, dass du das aber, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Haben wir uns jetzt aber auch nicht intensiv mit
auseinandergesetzt. Ja, weiß man ja auch nicht, wie es sich tatsächlich wirtschaftlich irgendwann entwickelt. Ne, ich habe irgendwie gesehen, Seven's Continent ist jetzt auch bei Pegasus. Ne, irgendwie,
ja, genau.
Du das
da kriegst du ja auch Party. Für 69 Euro. Da kriegst du
es dann jetzt so. Irgendwann auch. Aber das ist ja dann irgendwie auch so ein Produkt, wo es dann erstmal von der Nische dann quasi in den Mainstream so ein bisschen übergeht. Die Frage, also wo ich jetzt einhaken würde, Dirk, ist das so, dass du sagst, wir konzentrieren uns jetzt voll und weiterhin erstmal auf Uprising und werden da noch dran arbeiten? Oder habt ihr schon Ideen, dass du sagst, wir wollen wir haben ein zweites Spiel, was wir entwickeln oder entwickeln wollen? Oder sind das schon
Tun Ideen? Wir schon. Ja, also was wir immer sehr gerne machen, ist einfach uns mal ein Wochenende zu treffen. Wir stellen uns irgendwas auf den Tisch, gerne einen fetten Dungeon Crawler. Was glaube ich immer für uns klar sein wird, wir werden immer in unserer Welt bleiben. Wir werden niemals Azul verlassen. Das wird immer unser Rückgrat thematisch bleiben. Wir haben Ideen und wir zocken auch einfach mal und machen uns dann Notizen oder spielen damit Ideen. Aber wir wissen auch, dass kann auch gut und gerne auch wieder ein 5-Jahres-Prozess werden.
Was aber auch okay ist, ne? Also ich finde, wenn man die Zeit hat, und dann ist das ja auch vollkommen in Ordnung. Und normalerweise, also ich gehe ja mal davon aus, und da werden wir nachher auf jeden Fall auch noch mal drauf eingehen, auf jetzt die kommende Kampagne, ist es ja meistens so, viele sagen ja, wenn du dich mit Leuten unterhältst, die im Verlagswesen oder auch im Crowdfunding-Bereich unterwegs, die sagen, Mensch, der erste Run, der ist eigentlich nur, um das Spiel zu platzieren. Geld verdienst du mit der zweiten Auflage. Das heißt, ihr habt natürlich gerade was so Design, das alles, das sind ja alles Kosten, die du erstmal mit der ersten Kampagne abdeckst. Das heißt, natürlich werdet ihr jetzt, wenn ihr, und ihr habt jetzt den Vorteil, dass das Spiel auch gut angekommen ist, das hast du ja auch vorhin gesagt, wichtig ist, gerade am Anfang muss man abliefern. Das heißt, das ist in aller Munde, es gibt bestimmt immer noch Leute, die sagen, ah, wäre ich damals mal eingestiegen. Das heißt,
Wir waren auch First-Time-Creator. Das ist natürlich auch eine riesige Hürde.
Genau.
So, das Risiko natürlich noch mal größer.
Auf jeden Fall. Aber deswegen.
Plus 4X Co-op Fantasy ist jetzt auch eine Prämisse, die irgendwie, wo du dir auch denken kannst, na, das würde ich erst mal sehen, ob das funktioniert. Also, es war uns auch gar nicht so bewusst, dass das, keine Ahnung. Uns wird immer ganz, wir haben immer ganz böse Kommentare, irgendwie mal unter unserer irgendwie Werbung gehabt, dass, als wir gesagt haben, so hier, als wir das festgestellt haben, so es gibt kein anderes 4X-Koop-Spiel mit einem Fantasy-Universum. Kann doch gar nicht sein, seid bestimmt nicht die Ersten. So. Also ich warte immer noch darauf, dass uns jemand da das Gegenteil beweist. Macht ihr so Sachen, wie dass ihr die Leute, irgendwie, dass die Leute so fragt, hier bitte subscribing und droppt das mal in die Kommentare?
Ja.
Soll die Leute mal rausfinden.
Macht es doch mal bitte irgendwie für uns oder ruft die Leute mal dazu auf, dass die uns mal ein anderes Spiel. Aber worauf ich hinaus wollte irgendwie, das war auch so ein unerwarteter Vorteil für uns, so dass die Leute einfach gesagt haben, so das ist wirklich unique. Sowas in der Art und Weise habe ich noch nicht gespielt. Das hat uns in die Karten gespielt, weil irgendwas, dass du wirklich jetzt irgendwas Neues erfindest in dem Bereich oder in unserem Bereich, ist, glaube ich, enorm schwer. Habt ihr irgendwie eine neue Mechanik irgendwie mal gesehen? So.
Ja, es taucht natürlich immer irgendwo was auf. Meistens sind irgendwelche Adaptionen von bestehenden Mechaniken, die irgendwie mal besser, mal schlechter sind. Und auch, also tatsächlich, ich habe vorher auch mal ein kooperatives 4X-Spiel gespielt. Und das war Centauri-Saga von Vesuvius Media. Das war das war so ein Sci-Fi-Dingen halt. Und das ist zum Beispiel völlig gefloppt, auf mehreren Ebenen. Ne? Deswegen war ich auch nicht skeptisch, aber ich war total neugierig. Und ich glaube, das waren viele, weil kooperativ und 4X sind erstmal zwei Komponenten, die erstmal gefühlt sehr konträr zueinander stehen, ja.
Und gib ich dir recht.
Das war so ein Ding, wo, glaube ich, auch viele gedacht haben, ich bin mal gespannt, wie das funktioniert. Und es hat ja auch funktioniert. Deswegen
habe ich natürlich jetzt
zum Beispiel, genau.
Ja.
Was ich auch eine sehr coole
Mechanik
finde. Und eine Sache finde ich bei euch richtig, also das hat mich, das fand ich am aufregendsten. Und zwar, was ich spannend fand, waren die zwei NPC-Fraktionen.
Ist meine Lieblings, ja.
Weil in den meisten Spielen, wenn du sowas hast, dann ist es trotzdem, alle gehen auf die Spieler. Und ihr habt es geschafft, die, ich nenne es jetzt mal KI, ja, im Prinzip ist ja nur eine Prio-Liste, die abgearbeitet wird, aber so eine Art KI zu erstellen, in der eben die NPC-Fraktionen ja auch gegeneinander agieren. Und das fand ich halt bei so ein Ding, wo ich gesagt habe, so, boah, super spannend, bin ich gespannt drauf, was auch super funktioniert.
Das ist auch zum Beispiel ist mein Lieblingsaspekt an dem ganzen Ding. Also das finde ich am allergroßartigsten. Das ergibt irgendwie so eine ganz verrückte Dynamik.
Es ist halt super interessant zu überlegen, ob es wirklich noch Mechaniken gibt, die so unerforscht sind. Ob sowas, also das Letzte, was mir bekannt ist, wo ich jetzt dran denke, was eine letzte neue Mechanik ist, ist, glaube ich, Card Crafting. Also das wirklich nicht reiner Deckbilder, sondern Card Crafting. Und es gibt halt viele neue, wenn ich jetzt so ins Regal, sowas wie Brian Boru, dass du sagst, Stichspiel mit Area Control. Und ihr jetzt vielleicht Koop mit 4X. Es gibt, glaube ich, gar nicht mehr so viel Mechanisches, wo man sagt, das hat es jetzt noch nie gegeben.
Und ja, oder wir
das findest
halt
du, glaube ich, auch nicht, wenn du danach suchst.
Nee, ne? Oder sondern, wir können es halt nicht vorstellen.
Genau. Aktuell ist es nicht vorstellbar. Ich glaube, mit Jamie Steckmeier haben wir darüber gesprochen, auch über so dieses Mechaniken finden oder sowas. Und das ist auch, glaube ich, ein spannender Prozess. Und du wirst, das sehe ich so auch an meiner Lehrtätigkeit, du wirst auch nicht immer zwingend den besten Unterricht machen, wenn du denkst, boah, ich will jetzt eine geile Methode machen, sondern manchmal hast du ein Thema und willst den Schülern das irgendwie geil vermitteln oder willst halt ein Spiel irgendwie in einer bestimmten Weise vermitteln und sagst, ja, das müsste man vielleicht so und so machen und da entwickelt sich vielleicht dann auch eine Mechanik oder eine Methode und klar, wenn man dann wieder was Neues erfindet, dann ist das auch wieder so, oh, krass und geil. Und dann hast du wieder Nachahmer, die sagen, geile Mechanik, mache ich auch oder will das auch implementieren. Und ja, das ist ja grundsätzlich spannend. Man denkt auch tatsächlich irgendwie auf dem Markt, da gibt es jetzt alles, was es gegeben hat. Es kann eigentlich kaum noch neue Spiele geben oder Freunde aus dem Freundeskreis sagen, hör mal, du bist ja hier so ein Brettspieltyp, willst nicht auch mal ein Spiel erfinden? Dann denke ich mir so, das ist nicht so, dass du jetzt sagst, geil, ich habe voll die Idee, ich mag Deckbilder, ich mag Stichspiele, ich mache jetzt ein Deckbilder-Stich so und so Spiel und nehme mir ein Setting dazu. Das ist halt harte Arbeit, ne? Und ich meine, das präsentierst du ja gerade, dass das nicht in 2 Tagen erledigt ist. Kann ein Glücksgriff sein, dass man wirklich sagt, ich bin Rainer Knizia, ich mache in 12 Minuten mache ich 4 neue Spiele.
Aber auch nur, weil der auch 700 Schubladen bei sich hat, ne? Also
ja. Und dementsprechend, das ist halt auch, vor allem, ich habe höchsten Respekt davor, kreativ zu sein ist geil, aber kreativ auch sein zu müssen, um seinen Lebensalltag zu bestreiten, ist auch wirklich nicht einfach, ne? Also, höchsten Respekt davor, muss ich sagen. Ich
finde das relativ einfach, also keine Ahnung, ich liebe einfach das, was wir machen, so insofern ist es noch nicht mehr.
Das ist super, das ist eine Qualität.
Ich kann es noch nicht mal als Arbeit bezeichnen. Also deswegen auch wieder, wie gesagt, ich bin unglaublich dankbar, es ist alles sehr, fühlt sich sehr unreal an, alles, aber es ist geil, ich bin happy und dankbar, es ist ein geiler Trip.
Aber es ist natürlich
unseren Jungs das hier zu machen.
Aber es ist natürlich trotzdem, sag ich mal, je weiter diese Bubble wächst und je mehr, ich nenne es jetzt mal überspitzt dargestellt, gesellschaftsfähig das Thema Brettspiele oder Crowdfunding wird, umso mehr stellt sich, also irgendwann wird ja ein Punkt kommen, wo sich die Sättigung einstellt. Und ich habe manchmal schon das Gefühl, dass diese, also bei mir persönlich zum Beispiel, tritt diese Sättigung so sukzessive aktuell schon ein, weil ich einfach merke, dass ich, vielleicht liegt es auch einfach nur daran, dass ich mich jetzt mittlerweile ein bisschen länger mit dem Hobby beschäftige, aber ich merke immer mehr, es gibt so manchmal Dinge, nehmen wir mal ein aktuelles Beispiel, Kickstarter Malia, habe ich mal reingeguckt. Am Anfang habe ich gedacht so, boah, geil, coole Mechanik, ne? Du hast da wieder so diesen Dungeon und dann reist du durch die Welt und dann hast du unterschiedliche Kartenmechaniken und wenn du an einer anderen Tageszeit in den Dungeon gehst, dann hast du ein anderes Event, weil, ne? Und je länger ich mich mit der Kampagne befasst habe, umso mehr bin ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, so, ja, am Ende ist es halt wieder ein Dungeon Crawler, wo du halt Events erlebst und eine Story durchforstest, so, ne? Und da muss ich halt sagen, es gibt natürlich immer mal wieder Dinge, die mich, hey, ich bin auch ein Opfer, ne? Also ich bin jetzt auch wieder, und da werden jetzt bestimmt noch einige, die Kopf schütteln, auch bei Gamefound hier, Awaken Realms, obwohl ich da eigentlich nicht reingehen wollte, auch mir auch Tamashii wieder gegönnt. Ich bin auch mal gespannt, ich bekomme jetzt den Kickstarter von The Breach, von Ludus Magnus, den Prototypen, wo ich mich auch freue. Also, es gibt natürlich so Sachen, die catchen mich einfach vom Thema her, aber ich merke, dass ich doch immer kritischer werde mit dem, was da kommt. Und ich glaube, und was ich gerade eben schon mal so geil fand, als du gesagt hast, ihr werdet euch, egal was ihr entwickelt, euch in dieser Welt bewegen. Und sowas finde ich immer cool. Das ist ja dann so wie so eine CI einfach, ne? Dass man halt sagt, ey, wir finden dieses Universum so geil. Und der Vorteil ist, wenn ihr in Zukunft natürlich dann weitere Spiele entwickelt, die sich in dieser Welt bewegen, habt ihr auf der einen Seite natürlich die Zielgruppe der Leute, die sagen, ey, jetzt haben wir vielleicht mal Beispiel einen Dungeon Crawler, ne, wo viele dann sagen, so, ah, cool, sieht cool aus und so. Mhm. Auf der anderen Seite habt ihr natürlich dann die Fanbase der Welt, die eben sagen, ey, wir sind schon so deep in dieser Welt drin, ja, dass wir da einfach noch mehr drüber erfahren möchten, was in dieser Welt so passiert. Ne? Und deswegen finde ich das zum Beispiel auch schon wieder ein ganz guter Ansatz. Ne?
Ja, und es ist einfach, wie gesagt, ich habe Rollenspiel geleitet vor Jahren. Cornelius macht's immer noch, Pavel macht's auch. Uns ist Story einfach wichtig, uns ist Immersion wichtig, uns ist Hintergrundgeschichte wichtig. Wir haben halt, wie gesagt, das ist meine alte Rollenspielwelt, wir haben so viel Arbeit da reingesteckt. Das macht man halt auch nicht einfach mal wieder so irgendwie nebenher. Deswegen ist es auch einfach so eine Säule, auf der wir einfach aufbauen können, die uns aber auch dann natürlich auch trägt zu dem, was du gesagt hast, was jetzt Brettspiele angeht. Wir haben ja alle diese Explosionen sozusagen mit Kickstarter und jetzt dann auch Gamefound. Wir bekommen das ja live mit. So, und das ist ja quasi eskaliert und uns ins Gesicht explodiert. So, keine Ahnung, vor 10 Jahren gab es einfach nur vielleicht Agricola. Plötzlich gibt es jetzt 100.000 geile Brettspiele. Das ist ja wie, wenn ich als Kind irgendwie so in Süßigkeitsgeschäft gelassen werde und während ich in diesem Süßigkeitengeschäft anfange, irgendwie mich voll zu fressen, wird dieses Süßigkeitengeschäft immer größer und zweites Stockwerk und mittlerweile ist es halt, keine Ahnung, ein 5-stöckiges irgendwie so Einkaufszentrum
und Weingummi, Mäusespeck in Schokolade.
Ja, die gibt's im Erdgeschoss. Ich bin im Keller bei der Schokolade und den Nüssen. Deswegen ist es vielleicht einfach auch ein ganz normaler irgendwie so halt Zyklus irgendwie. Und dann setzt halt jetzt die Sättigung ein, so, ey, keine Ahnung, irgendwann bist du ja auch voll gefressen, dann verdaust du so und dann, wenn du dann so eine Auswahl hast, wirst du dann natürlich auch im Zweifelsfalle oder im Idealfalle ein bisschen kritischer mit dem, was du dann zu dir nimmst. Ist ja vielleicht auch sogar nicht das Allerschlechteste. Und wenn es deiner Meinung irgendwie auch so viel Unkraut irgendwie zuletzt gegeben hat, dann ist es ja vielleicht auch ganz gut.
Und Scheiß, wir fangen jetzt eine Gegenrevolution an.
Neologismus ist
genau. Es gibt ja, was ja kursiert, ist ja das Wort Schmutzgurke. Wir reden ab jetzt von Unkraut. Vielleicht ist es
Unkraut.
Unkraut.
Nö. Krautsalat.
Nee. Unkraut und
nee, ach, ich finde das nicht. Also tatsächlich, Daniel und ich, wir sind
da. Habe ich gar keine Zeit für. So, ich habe gar keine Zeit für irgendwie die ganze Downside davon. Hier ist immer nur Upside. Und ich feuere auf allen Zylindern 16 Stunden pro Tag aktuell. Deswegen habe gar keine Zeit für
Unkraut. Ab und zu explodierst du mal in ein Gesicht.
Ab und zu wird abgeraketet. Demnächst wird abgeraketet. So, also ich bin auch schon einigermaßen aufgeregt.
Aber ich habe trotzdem,
das bleibt auch nicht aus.
Vielleicht bevor wir jetzt da nochmal, wir wollten ja auch noch über ein paar Sachen jetzt der kommenden Kampagne sprechen. Der Dirk hat ja versprochen, er droppt ein paar exklusive News bei uns.
Echt?
Hast du gesagt, ja. Und
aber, du kannst exklusiv.
Ich habe auch gehört.
Na, er kann nicht sogar, ich habe sogar die Nachricht auf meinem Handy, ich kann es sogar zeigen zur Not, aber worauf ich mal hinaus wollte, ist mit dieser Sättigung und da schließt sich auch wieder der Kreis zu dem, was wir vorhin besprochen hatten, dass eben die Leute, das, was der Daniel so schön gesagt hat, dass sie irgendwie sich nicht mehr freuen können oder so, also man hat halt manchmal das Gefühl, es findet halt nur noch ein Konsum statt und durch diese Sättigung, vielleicht ist das die Erklärung dafür, dass die Leute mittlerweile nur noch über jeden Kokolores rumscheißen, und teilweise ohne Sinn und Verstand. Vielleicht liegt's einfach daran. Ich habe keine Ahnung, weil als ich das heute gesehen habe, das Brett ist zu groß. Mein Tisch, das ist doch Kacke. Dann kann ich das nicht spielen.
Das bezog sich auf Uprising.
Nee, das bezog sich nicht auf Uprising. Genau. Aber okay. Wo ich mir gedacht habe, so
einfach generell.
Ja, genau. Das waren dann so, wo ich mir gedacht habe, so okay, wenn ich jetzt irgendwas finden möchte, worüber ich mich aufrege, dann kann ich auch ein Foto droppen, Foto schießen von meinem kleinen Tisch auf dem Balkon, ja, leg das Brett da drauf und sag dann, mein Tisch ist zu klein, ja, also, aber gut. Wir sind jetzt schon knapp bei einer Stunde, jetzt wäre es ja mal langsam spannend, es ist ja mittlerweile raus, dass ihr eine neue Kampagne startet, das Ganze steht schon in den Startlöchern, geht jetzt bald auch schon los, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, gib doch mal ein paar Informationen zur Kampagne, was erwartet uns, was habt ihr geplant, was wird da drin sein und so weiter und so weiter.
so weiter und so weiter. Erstmal, ich glaube, die größte Ankündigung oder die größte oder die vielleicht für deine Hörer, das die wichtigste Neuerung, wir machen auf Deutsch. Wir übersetzen alles. Das war eine Entscheidung, die wir unglaublich lange vor uns hergetragen haben, weil wir einfach immer wussten, so, oh Gott, das ist ein solcher Berg an Arbeit, der da auf uns zukommt, weil wir es auch in-house machen. Wir wollen das nicht jetzt irgendwie wie andere Verlage dann an irgendein Studio oder an irgendeinen anderen Verlag irgendwie dann outsourcen, sondern wir machen das alles in-house. Stichwort Qualitätsanspruch. Das kommt. Also das heißt, alles, was es in der ersten Kampagne gab, gibt es jetzt auch wieder. Wir haben mehr oder weniger am ersten Tag damals, als Uprising gefundet war, so, keine Ahnung, nach 2-3 Stunden oder so, und uns klar war, so, okay, alles klar, mega, das wird irgendwie erfolgreich werden, haben wir mehr oder weniger sofort angefangen, unsere besten Ideen auf den Tisch zu bringen und zu sagen, okay, wir fangen direkt damit an, irgendwie da die Erweiterung zu entwickeln, haben das jetzt über die letzten 2 Jahre gemacht, haben da vornehmlich, wir spielen eigentlich immer nur Apokalypse. Und was an Apokalypse war selbst für uns also es war einfach so, dass es so ungewiss war für uns, ob wir das überhaupt gewinnen können oder nicht, dass wir gesagt haben, wir wollen eigentlich immer nur auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielen. Aber wir brauchen einfach jetzt ein paar Sachen, um uns zu bewaffnen, um da einfach so ein bisschen mehr Kontrolle, um das nicht so total wahllos zu machen, sondern wir brauchen irgendwie so 5-10% mehr Siegquote. Ich glaube, unsere Siegquote liegt so bei vielleicht 40-45% jetzt. Vorher lag die bei 30 und da haben wir gesagt, dafür, dass in Apokalypse eigentlich der ganze geile Scheiß erst abgeht, mit irgendwelchen hier Midnight Tower und den ganzen Special Hexen und den ganzen Spezialhorden, das wollen wir einfach ermöglichen, dass das von den Spielern, die es gerne und viel spielen, einfach häufiger gespielt werden kann. Oder mit einer höheren Siegchance, einfach, dass es nicht zu wahllos ist. Deswegen haben wir, kommt Reroll-Mechanik, die auch von einfach ganz, ganz vielen Leuten gefordert wurde, haben wir, glaube ich, sehr super charmant eingebaut. Ist quasi wie eine Ressource, die nicht du hast, sondern die Allgemeinheit hat, die auch sehr rar ist. Das heißt, da müsst ihr euch als Rebellenfraktion quasi absprechen, wann jemand die denn jetzt einsetzen kann. Dann haben wir Söldner, sind Spezialeinheiten, das wollten wir immer machen. Das haben wir immer jahrelang, haben wir immer gesagt, so, ey, wir brauchen irgendwie so geile Spezialeinheiten, die du dir noch anheuern kannst. Viele Leute sagen ja, dass ihnen Uprising zu random ist, weil da so viele Würfel dabei sind. Unsere Antwort darauf ist, hier habt ihr noch mehr Würfel. Das heißt, es gibt jetzt Elite-Würfel, Gold, Silber und Bronze. Das kommt auf uns zu. Das Charmante an der Reroll-Mechanik, mit Ether nennen wir das, ist die Ressource, ist, uns als Experten macht es den höchsten Schwierigkeitsgrad ein bisschen kontrollierbarer. Auf der anderen Seite, und das hatte ich, glaube ich, vorhin kurz angesprochen, macht es aber auch Einsteigern den Einstieg ein bisschen leichter, indem es einfach, weil es halt einfach so brutal ist, wenn du einfach, deine ganze Armee wird einfach niedergemäht, und das ist was neue Spieler einfach sehr schwer verdauen können. Das musst du als Uprising-Spieler lernen. Du musst lernen, dass es okay ist. Das ist okay, ist kein Problem. Du hast einen Thread Schaden gemacht, sehr gut, okay, deine ganze Armee ist weg. Scheiß drauf, egal, nächste Runde ist die auch wieder da. So, das musst du, daran muss man sich erstmal gewöhnen. Das ist ja in anderen Spielen nicht so. Da baust du die ganze Zeit auf und dann hast du eine große Schlacht zu und deine Armee ist immer da. Und deswegen finde ich das ganz charmant. Das wird einfach neuen Spielern auch den Einstieg, glaube ich, noch ein bisschen erleichtern, was auch fair ist. Mhm. Wie gesagt, habe ich ja auch vorhin erwähnt, Uprising gibt die halt irgendwie auf dem normalen oder auch auf dem einfachen Schwierigkeitsgrad gerne mal direkt ins Fressbrett. Mit der Expansion wird das einfach durch eine Reroll-Mechanik, durch Isa ein bisschen abgeschwächt, oder für uns als Experten macht es den höchsten Schwierigkeitsgrad ein bisschen more accessible. Wir haben zwei neue Fraktionen, die mega sind. Eine davon ist in meiner Top 3 meiner Lieblingsfraktionen. Hier, das ist die ganze geile exklusive Info, die ich euch jetzt droppe. Das sind meine drei Lieblingsfraktionen. Was haltet ihr denn davon? Das sind die Crows, die Renegade Legion und die Nethersea Pirates, die Part der Expansion sind. Und wenn wir uns den höchsten Schwierigkeitsgrad so ein bisschen einfacher machen, das geht natürlich nicht. Ja, da müssen wir natürlich auch nachschauen, dass irgendwie Chaos und das Imperium auch Verstärkung bekommen. Und das ist eigentlich so das Dark Horse, wie sagt man das auf Deutsch, unser geheimer Liebling, der Underdog irgendwie so. Also das ist, glaube ich, unser persönlicher Favorit, auch wenn es nur so eine Kleinigkeit ist, sind die Banes. Und wir haben 13 Banes für das Imperium Unique und 13 Banes für Chaos. Und die kommen in einem Lederbeutel und in einem Velvet-bestickten Beutel, super edel, auf euren Spieltisch daher. Und das ist eine Spezialfähigkeit, die einer Horde, wenn sie gespawnt oder einer Legion zugeordnet wird. Und da wird diese verrückte Sachen, die passieren, werden noch ein bisschen verrückter. Ich glaube, deswegen finden wir das so geil. Also ich gebe dir ein Beispiel. Es gibt einen Bane, der einfach sagt, sobald du einen Kampf gegen diese Legion anfängst, bekommt das Imperium einen Siegpunkt. Oder wann immer diese Legion aktiviert, hinterlässt sie nicht eine Garnison, sondern drei. Das sind jetzt einfach nur zwei Beispiele, wie was beispielhafte Bane wären. Das kommt, da freue ich mich super drauf. Das funktioniert einfach unglaublich großartig. Bei der ganzen Entwicklung war uns immer eine Sache wichtig, die wir von anderen Erweiterungen kennen, die uns nicht gefallen hat. Wir lieben ein Spiel, dann kommt eine Erweiterung und die flanscht jetzt einfach vier neue Mechaniken dran, die das Spiel einfach nötig, unnötig, mal in Anführungszeichen gesprochen, aufblähen. Und da haben wir ganz schnell gemerkt, dass wir bei Uprising eigentlich so mental an so einem Sweet Spot schon sind von dem, was du so in deinem Kopf irgendwie, weil es ist eh eine Menge, du musst eh viel handeln irgendwie. Du musst immer Items checken, musst immer Terrain checken, musst immer Quest checken, musst immer irgendwie hier die Platzierung von allem checken. Das reicht schon. Das heißt, und zwar ganz wichtig beim Playtesten immer so genau den Daumen da auf den Puls zu haben, dass dieser Sweet Spot nicht verlassen wird. Insofern kann ich da schon mal ganz dem vorwegnehmen, dass das keine Sachen sind, die das Spiel meiner Meinung nach unnötig aufblähen oder irgendwelche jetzt super neuen Mechaniken reinbringen. Ich finde, das fühlt sich alles eigentlich so an, als ob das genau da reingehört. Also da dazu und einige Leute haben immer gesagt, ja, okay, Black Horror schon ganz geil, irgendwie euer Cardboard-Material, aber die Ressourcen sind irgendwie doch so ein bisschen all. Ergo machen wir einfach Deluxe-Ressourcen als Add-on. Und zwar nicht nur Ressourcen, sondern alles. Alles, was aus Cardboard ist, wird mega fett deluxifiziert.
Und was ja, glaube ich, auch noch ganz wichtig ist, gerade für diejenigen, die jetzt das Ding auf Englisch besitzen, wird es ja auch ein Upgrade-Kit quasi geben. Ne?
Kann ich euch auch ein bisschen Alpha droppen, weiß auch noch niemand. Also wie gesagt, war für uns auch wieder so eine ganz große Problematik, weil so ein Uprising, da ist einfach so mega krass viel Zeug drin, dass also es war echt schwierig, wie wir das dann im Endeffekt machen sollten. So geben wir jetzt den Leuten irgendwie dann mega Kredit, wenn sie jetzt nochmal die deutsche Version dann kaufen. Im Endeffekt, wir haben mit ganz vielen Leuten gesprochen, die haben alle gesagt, ey, wir wünschen uns einfach ein Upgrade-Kit. Dann standen wir vor dem Problem irgendwie so, Gott, wie machen wir das denn jetzt? Irgendwie so, gibt's jetzt dann ein Upgrade-Kit für die Core-Box? Gibt's ein Upgrade-Pack für die Arch-Nemesis-Expansion? Gibt's ein Upgrade-Kit für das Item-Pack? Unser Upgrade-Kit hat einfach alles. Alles, was vorher auf Englisch in Kartenform war, kommt einfach in das Upgrade-Pack rein, egal wo es war. Wenn du uns bei der hier Shipping-Krise unterstützt hast mit dem Blessings-Pack. Hast du deins übrigens bekommen?
Nee.
Nee? Okay, nee. Dann landet das hoffentlich, weil, wie gesagt, geht jetzt auch aktuell raus. Dann kriegst du es erstmal jetzt auf Englisch und wenn wir es dann auf Deutsch haben, schicken wir es dir auch nochmal kostenlos auf Deutsch zu. Mhm. Also ich glaube, da gehen wir an den Rand des Möglichen, was da möglich ist, aber glaube ich, ist einfach die beste Lösung, auch wenn es schwierig ist. Aber da haben wir schon ganz gutes Feedback bekommen diesbezüglich. Also da braucht sich überhaupt niemand irgendwie eine Sorgen zu machen. Wir haben das Mega-Upgrade-Pack und meiner Meinung nach auch zum Killerpreis.
Dann, wo wir gerade beim Thema Preise sind, was für Pledges wird es geben? Wo liegen die Kosten?
Wollen wir gerne, weil wir da in den letzten Zügen der Entscheidung sind, da hängen so viele Themen dran. Das wollen wir einfach mit der Kampagne dann veröffentlichen. Mhm. Das können wir euch vorher noch nicht verraten.
Vollkommen in Ordnung. Daniel, was ist mit dir? Du bist ja, du hast schon das Popcorn rausgeholt zwischendrin.
Es war mega unterhaltsam. Das Popcorn habe ich, das hatte Heidi heute mit Nina im Kino. Ich musste das jetzt während des Podcasts futtern. Das ist mir auferlegt worden. Aber es war der richtige Zeitpunkt, weil man hört einfach, wie viel Herzblut da drin steckt und wie geil der Dirk davon berichtet, dass man direkt Bock drauf hat. Deswegen habe ich mich zurückgelehnt und ein bisschen Popcorn gefuttert. Muss man sich auch mal hier gönnen können in seinem eigenen Podcast, ne? Sich zurücklehnen. Heute ist ja auch der Dirk quasi unser Hauptgegenstand und ja, es hört sich gut an. Ich finde gerade das Stichwort Expansions, wo man sagt so, ja, dann mache ich da noch eine Expansion und da und das Spiel ist einfach riesengroß am Ende, finde ich manchmal auch sinnlos, aber wir sind ja auch manchmal so Besitzmenschen, die sagen, ah, egal, ich muss alles haben. aber ich finde gerade bei Spielen, wo es auch so um Fraktionen geht, da bin ich auch oft heiß drauf und sage, so eine Fraktion, die entweder asymmetrisch ist oder die einfach nochmal anders ist, die sich generell nochmal anders spielt, die bereichert so ein Spiel oder kann so ein Spiel dann grundsätzlich immer bereichern und hört sich auf jeden Fall auch mega spannend an. Ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, zu dem Zeitpunkt waren irgendwie mehrere Kampagnen. Ich bin da nicht eingestiegen, weil ich da flüssig war, aber
that's totally fine.
Ich sehe ja die ganze Zeit hier dieses Uprising-Bild und ich muss sagen, das Artwork sieht schon einfach mega geil aus, sieht auch nicht aus wie von der Stange und
wir geben uns da alle Mühe, irgendwie nicht irgendwie von der Stange zu sein und die nächste Fantasy-Welt mit, keine Ahnung, den althergebrachten, den Bekannten irgendwie zu sein, sondern
ja, aber ich bin definitiv auch heiß, ne? Also ich habe mich jetzt nicht gelangweilt mit dem Popcorn zurückgelehnt,
ja, sondern wirklich,
dass mein Interesse da schmeckt.
Hast ja auch schon im Vorgespräch guten Gin-Geschmack an den Tag gelegt.
So sieht das aus.
Insofern hoffe ich, dass hast du es denn schon mal gespielt? Hattest du schon mal die Gelegenheit?
Nein,
dann nicht. Steht dir ja noch dieses Ereignis irgendwie bevor und dann. Keine Ahnung, hoffe ich, sehen wir uns in der Runde auch nochmal wieder, während der Kampagne, nach der Kampagne, sonst irgendwann. Ich habe es auch hier genossen, bei euch zu sein und dann können wir mal über deine Erfahrungen reden. Ich find's mega, dass du das, klar, es macht natürlich alles sehr viel einfacher, hier bei euch zu erscheinen, in dem Wissen, wie gesagt, ich habe dir ja auch Regelsupport über WhatsApp geleistet. Das ist natürlich dann, macht die Sache sehr viel einfacher, wenn man schon weiß, dass du das Spiel ein bisschen feierst.
Ja, sicher. Aber also es war halt auch so ein Ding, wie gesagt, dadurch, als wir uns ja schon auf der Messe damals begegnet sind, war es mir ja von vornherein ein Begriff. Und ja, also ich finde es halt auch geil. Also ich habe es auch bis jetzt immer nur positiv hervorgehoben. Insofern, aber es wird auch wieder möglich sein, quasi jetzt über die neue Kampagne auch das Grundspiel wieder zu backen, ne?
Ja, okay. Exakt. Es gibt einfach alles, was wir in der ersten Kampagne haben, gibt's auch wieder. Weil wie gesagt, ey, das ist auch die Nummer-1-Frage von allen. So, ey, alle wollen alles und irgendwie klar, wären wir auch schön blöd, wenn wir es nicht anbieten würden.
Ja, es gibt aktuell auch viele wirklich, die sagen so, Uprising, boah, da bin ich ja mega interessiert. Ja, es ist ja auch so, wo man manchmal überlegt und sagt, hey, das ist doch jetzt gerade erst ausgeliefert, warum denn eine zweite Kampagne? Es bietet dann letzten Endes dann nochmal eine Chance, gerade auch wenn so ein bisschen der, ja, Hype oder wenn man sagt, so das Interesse ist da und die Leute haben es gerade auch spielen können, die Rückmeldungen sind da, dass die Leute dann letzten Endes dann nochmal die Chance erhalten können und sagen können, scheiße, ich hab's verpasst. Und ich brauche es nicht über den Sekundärmarkt irgendwo für einen Wucher zu kriegen, sondern ich habe die Möglichkeit, das Ding dann nochmal zu unterstützen. Ne? Und ja, ich bin drin übrigens. Ne? Ich bin
dann super, da drin. Super, wir können auch wirklich, wie gesagt, alle Unterstützung wirklich gebrauchen. Da da gibt's für uns auch kein drumherum reden. So, wir sind da dankbar für allen Support, den wir von allen bekommen können. Insofern auch danke ich hier für die Einladung zu euch in den Podcast, um das irgendwie vielleicht ein paar Leuten einfach, die es heute zum ersten Mal gehört haben, vorzustellen, ist in dem ganzen Dschungel und halt einfach auch gegen die Großen, die da nochmal von einer anderen Warte kommen, irgendwie ist auch nicht einfach zu bestehen.
Aber es ist ja nicht nur purer Altruismus. Also auf der einen Seite freue ich mich natürlich, dich zu supporten. Und ich supporte auch gerne, wenn ich was geil finde. Aber auf der anderen Seite haben wir ja auch was davon. Denn, und das fand ich ganz geil, da kam die Idee tatsächlich damals auch vom Dirk. Wir haben schon vor, ich glaube, einem halben, dreiviertel Jahr schon mal gequatscht, dass wir irgendwie mal was zusammen machen. Und da sagte der Dirk nämlich, ey Potti, weißt du was? Dann hauen wir einfach mal so ein All-In-Pledge raus quasi. Mhm. Und genau das machen wir heute auch. Und es ist ja jetzt, wir gehen jetzt so langsam Richtung Ende der Folge. Und Dirk und ich, wir haben besprochen, dass ihr quasi einmal ein Grundspiel inklusive Arc Nemesis Expansion gewinnen könnt, was sich aktuell im Lager in Hamburg befindet, sofern ich das noch richtig wiedergebe. Und das könnt ihr im Prinzip gewinnen. Also wir verlosen das unter allen Kommentaren unter diesem Video, die mindestens in irgendeiner Form das Wort Uprising beinhalten. Und da bin ich mal gespannt, wie so die Kreativität der Leute ist, wo sie das Wort einbauen.
Ja, die sollen uns mal in den Kommentaren andere kooperative 4X-Spiele droppen, wenn sie können. Das gibt Bo-
nee. Ich muss mir mal so einen zweiten Account zulegen, hier schnell in den Potty mal zu spammen.
Ja, hier, Potty, lass es uns doch so machen, weil, keine Ahnung, wir bringen das ja auf Deutsch raus. Irgendwie, keine Ahnung, vielleicht sagen jetzt ganz viele irgendwie, ich hätte es lieber auf Deutsch. Ich würde dir auch anbieten, wir können auch ein All-In irgendwie oder alles halt einfach von der neuen Kampagne rausschroten. Müssen die Leute dann vielleicht noch ein bisschen warten, aber Spoiler, der wird noch mal geiler als das, was es aktuell gibt.
Immer ja. Zweimal mehr geil wie du.
Immer zweimal Dollar geil.
Und dann machen wir es das auch einfach so. Dann nehmen wir das Angebot natürlich an. Wenn ihr natürlich da noch warten könnt, dann müsst ihr halt noch ein bisschen warten. Aber würde ich sagen, dass wir dann am Ende, wenn wir den Gewinner oder die Gewinnerin gezogen haben, dann musst du mir sagen, welche Daten du quasi dann von dieser Person brauchst.
Das darf ich ja gar nicht aufnehmen. Müssen wir hier eine Datenschutzerklärung irgendwie unterschreiben? Nee.
Ja, aber die müssen sich ja irgendwie bei dir melden. Also zumindest muss ja irgendwie... Spaß.
Nö, dafür komme ich in den Knast.
Einfach eine E-Mail weiterleiten, das darfst du auch nicht.
Ja, nee, das bekommen wir schon hin. Keine Ahnung, ich habe das nur, wie gesagt, das ist einfach ein derartiges, einfach so eine bescheuerte Geschichte und so ein bescheuert irgendwie so, nee, das ist keine Ahnung. Wenn ich da jetzt drüber anfange abzuranten, dann hole ich mir A, den Gin hier aus dem Wohnzimmer und B, können wir noch eine Stunde uns über den deutschen, Regulierungswahnsinn irgendwie unterhalten.
Was ist denn deine Lieblingsmechanik, wenn du jetzt sagst, so ihr zockt zwischendurch mal Dungeon Crawler und so 4X? Wow. Spielst du das selber auch nur oder sagst du, du spielst nur noch dein 4X und was anderes spielst du dann
auch? Nee, wir spielen. Meine Lieblingsmechanik ist, glaube ich, Würfeln. Ich finde einfach, also kann man doch als Mechanik bezeichnen. Ich benutze hier so ein Ding und werfe das und das zeigt dann irgendwas. Finde ich genial.
Das finde ich persönlich auch geil. Potty und ich haben uns, glaube ich, auch schon öfter darüber unterhalten. Und du hast ja vorhin nochmal gesagt, dass Leute dann sagen, viel zu random.
Ich meine, ja, aber es sind halt Würfel, das so manche geil, Leute mögen. Ja, aber kann ich auch total verstehen, wenn dann Leute sagen, irgendwie so, nee, Würfeln ist nichts für mich. Da sind wir auch total, wie gesagt, so ganz viele Leute sagen immer, wir sind die Marriage Trash Version von Spirit Island. Finde ich ganz gut. und Auch das Gute ist so, Potti, was du vorhin gemeint hast, irgendwie, dass man backt irgendwas und dann kommt da irgendwas und das ist dann nicht irgendwie das, was man so erwartet hat. Das ist das Gute, glaube ich, wenn die Leute ein Bild von Uprising auf dem Tisch sehen, dann trennt sich da schon sehr, sehr schnell die Spreu vom Weizen. Mhm. Dann weißt du schon ganz genau so alles klar irgendwie. Das finde ich entweder obergeil oder so, was zur Hölle ist das denn irgendwie? Und da sind auch noch Würfel, okay, ich bin raus. Insofern, das ist auch, das ist ein ganz guter Effekt.
Jetzt wollte ich gerade noch irgendwas sagen, das habe ich also wieder gerade, ist mir gerade entfallen. Ach so, genau. Ich finde vor allem, also warum ich so auf Würfel stehe, ich finde, Würfel erzählen, jeder Würfelwurf erzählt eine Geschichte. Und das finde ich halt immer wieder cool. Und man muss natürlich mal gucken, dass das Würfel oder die Mechanik natürlich auch in das Spiel passt. Also da stoßen sich auch immer ganz viele Leute, wenn dann bei irgendwelchen Euros plötzlich ein Würfel über 2, 3 Siegpunkte entscheidet, die dann den Sieg kosten können. Dann wird immer direkt gerantet, ne? Aber
auch das ist halt einfach ein anderer, ist halt, ja, ist halt aber, sind dann halt auch andere Spielertypen. Es soll mir halt mal jemand eine Mechanik zeigen, die so viel Spannung erzeugt wie ein Würfelwurf. Vielleicht das Einzige, und weil ich mich letztens drüber unterhalten habe, komme ich da jetzt so schnell drauf, das Einzige, was mir vergleichbar einfällt, ist ein Beat-Mechanismus, wo du verdeckst, bietest auf was. Aber es soll mir einer mal, kann er auch gerne in die Kommentare reinschreiben und Uprising irgendwie dranhängen, soll mir mal einer irgendwie eine Mechanik sagen, die es einfach schafft, so viel Spannung zu erzeugen oder so viel, also so diesen Nervenkitzel oder dieses Gefühl so von yes.
Weißt du, was ich cool finde zum Beispiel, und deswegen das, guck mal, das sieht man sogar im Hintergrund, das Ecos, diesen Bingo-Mechanismus, den finde ich auch mega cool, dass du quasi was aus dem Beutel ziehst und, also das ist ja auch so ein bisschen so dieses Zufall, du würfelst halt nicht, sondern du ziehst aus dem Beutel vielleicht eins aus sechs Möglichkeiten oder so, ne? Oder beziehungsweise du kannst den Beutel vielleicht dann irgendwie mit was befüllen und die Wahrscheinlichkeiten vielleicht ein bisschen manipulieren. Aber das ist auch immer witzig, ne? Du ziehst was raus und denkst, ah, scheiße, warum habe ich denn das gezogen, nicht was anderes? Aber letzten Endes ist es ja immer mit dem Prinzip Zufall verbunden. Und
ja, oder Unberechenbarkeit.
Begegnungen, die, genau. Ich meine, gerade, ich mag auch, wenn ich spiele, wo ich was berechnen kann. Ich mag es aber, glaube ich, noch viel mehr, und da sind wir, glaube ich, uns alle einig, wenn halt auch so ja Sachen eintreten, die man nicht beeinflussen kann. Und dann muss man damit umgehen einfach so. Und dann finde ich das auch cool. Und selbst wenn dann einer würfelt und sagt, oh scheiße, 2 Siegpunkte, oder einer sagt, ja scheiße, jetzt habe ich mir im letzten Wurf alles verkackt. Aber wie der Potti so schön sagt, keine Geschichte wird so schön erzählt von einem Würfel, ne? Wie erinnert man sich an Spiele und sagt, boah, ey, mit dem letzten Würfel habe ich gerade den Bösewicht da vernamöbelt oder ich habe dann irgendwie was damit beeinflusst. Und das ist halt einfach auch witzig und cool. Und
vielleicht fällt den Leuten ja irgendwas ein und dann wir bauen es in zukünftige Spiele ein. Wenn irgendjemand eine geile Mechanik irgendwie hätte, die so viel Spannung, weil ich frage mich das selber so, wäre ich ganz gespannt, werde ich mal verfolgen.
Außerdem finde ich, so bei einem Würfel kann man halt auch immer noch mal sich selber so die Fantasie ganz gut wirken lassen. Ne? Zum Beispiel, du brauchst eine 5, damit es klappt, und du würfelst eine 1, dann sind wir schon wieder so ein bisschen im Pen-and-Paper-Rollenspiel von wegen. Und dann läufst an ihm vorbei und rutscht. Also man kann da halt super viel reininterpretieren. Aber dann muss man halt auch, und ich glaube, dass so das, was du sagtest, und das ist dann auch, glaube ich, ein ganz wichtiges Ding, das sind dann auch unterschiedliche Spielertypen. Ich glaube, Leute, die auf so Ameritrash stehen oder thematische Spiele stehen, die sind wahrscheinlich eher so ein bisschen in ihrer Fantasy-Welt, oder die haben wahrscheinlich vielleicht noch mal eine etwas ausgeprägtere Fantasie und interpretieren vielleicht mal mehr in diesen Würfelwurf rein als Leute, die jetzt 3 Steine gegen 5 Schafe tauschen, um hinten raus ein Bahngleis zu bauen, wo dann der Zug für 3 Siegpunkte langfahren kann. Ne? Das ist halt so. Das ist ja auch vollkommen okay, und das ist ja auch legitim.
Das ist ja auch letzten Endes so Umgang mit Frustration, ne? Wenn du es so weiterspielen willst. Wenn du weißt, du hast einen Erfolg, oder die Wahrscheinlichkeit ist so, dass du dann verkackst, und ob dann sagst, ey, das gibt's doch nicht. Und dann sind wir wirklich beim Rollenspiel, dass du dann wirklich so diese Spannung aufbauen kannst und sagen kannst, so, du kämpfst gerade gegen den Oger und dann gehst du drauf zu und du brauchst eigentlich eine 5, würfelst eine 1 und dann so, ja, und du gehst auf den Oger zu und du rutscht aus und piekst ihm nur in den dicken Zeh, und der Oger schüttelt sich und denkt, was denn da für eine Wurst, und haut dich um, so ungefähr. Und eigentlich hättest du dann so vermöbeln können. Das ist ja so, dass, ja, du kannst halt super viel daraus dann machen. Und ich meine, wenn du das nicht ertragen kannst, lass es halt bleiben. Dann spiel halt kein Spiel mit Würfeln, ne?
Ist so.
Der Böbele.
Ist so. Das ist, glaube ich, der perfekte Schlussakkord für die heutige Folge. Ja, Uprising. Wenn du es nicht ertragen kannst, dann spiel halt
wenn du, Spiel mit Würfeln. Wenn du keine Würfel magst, dann folge uns auf keinen Fall.
Dann verwürfel dich.
Genau. In diesem Sinne, coole Folge. Ich fand es super spannend. Heute hat der Dirk mal so ein bisschen uns den Redeanteil weggenommen, was auch vollkommen in Ordnung ist.
Cheers.
Und es war aber super spannend. Also ich finde auch das, was Daniel gesagt hat, so man merkt dann so ein bisschen diesen Enthusiasmus, wie du da halt dafür brennst. Wir hatten das auch mit Sandy Peterson, der sicherlich auch ein super spezieller Charakter ist, aber da hast du richtig gemerkt, wie der für sein Thema gebrannt hat und der hat uns da voll gesabbelt von A bis Z. Und das ist cool. Insofern, ich habe es super genossen. Es war super cool, dass du am Start warst. Denkt auf jeden Fall alle dran, das Video zu kommentieren. Ja, wir sind jetzt zwei Sachen. Ihr müsst das Wort Uprising einbauen und ihr müsst in der Mechanik was war noch das zweite? Und genau, und ihr müsst noch gucken, ob ihr irgendein kooperatives Fantasy-Spiel findet. Könnt ihr ja mal in die Kommentare droppen.
Na, oder eure größte Unkrautkampagne.
Größte Unkrautkampagne.
Würde mich das auch interessieren. Das ist so geil, ey.
Übrigens ist das recht gefährlich, dass du vorhin meintest, hier auf unser Sprachjargon, sind ja eigentlich immer recht normal in unserer Artikulation, aber der Daniel eigentlich hat vor anderthalb Jahren oder so mal irgendwo in der Wiese oder irgendwo ein Ding kommentiert von wegen so, hey, hör doch mal bei Brett-Time-Stories rein. Und dann war ein so ein Otto, der gesagt hat, nee, wenn ich mir so eine Gossensprache anhören will, dann höre ich was anderes, so nach dem Motto, so sinngemäß, wo wir uns auch gesagt haben, so, hä, Alter, hast du irgendwie verguckt, aber naja, egal.
Dirk. Ganz Gossen sind wir ja nicht.
Nee, sind wir Potty nicht. Dirk, vielleicht nochmal abschließend, wann startet die Kampagne?
Wissen wir noch gar nicht, bald. Hey.
Perfekt. Damit schließen wir heute. In diesem Sinne, danke fürs Einschalten. Küsschen aufs
Thank
Küsschen.
You.
Speichel für die Eichel.
Cheers. Dirk, viel Erfolg. Mann, ey.
Wir sehen
uns. Guten Morgen, guten Abend, Camilla, guten Tag.
Haut rein, Leute. Ciao, ciao.